angenommen, du suchst am Morgen oder am Abend, am Nachmittag, nach dem Mittagsschläfchen vielleicht, oder im Ausblick auf eine nächste Sitzung, auf einen Einstieg für eine Sitzung, suchst, denkst, wo finde ich einen Bibeltext, der von Gottes Treue gedreht ist? Da gibt es ja Hilfsmittel, vielleicht eine Konkordanz, vielleicht ein Stichwortregister, heute alles vereint im Smartphone. Da gibt es vielleicht Erinnerungen, wo steht denn jetzt schon wieder etwas über Treue von Gott? Und vielleicht ist es so ein Vers, wenn wir eingangs vom Gottesdienst schon gehört haben. Also was für eine Bibelstelle denkst du? Was für einen Bibelabschnitt würde dir in den Sinn kommen? Und wem wäre echt der Bibeltext, den wir eben gehört haben aus dem Malachi, gerade zuvorderst gewesen? Einmal mir bis jetzt nicht. Aber das Zeugnis von Gottes Treue ist im Text enthalten, wenn vielleicht auch ein bisschen verborgen. Ich möchte gerne dem Text mit euch ein bisschen nachdenken heute Morgen. Zugeben, manches könnte man noch dazu sagen. Manches ist nicht fertig gedacht, aber es will uns Anregung sein und Gottes Reden in unser Leben, auch wenn wir nicht überall in der gleichen Situation sind von unserem Leben. Ein erster Gedanke heute Morgen, Gottes Treue und Zusage, seine Verheißung von einem Nachkommen, wo aller Knechtschaft ein Ende macht. Ich will mit euch im ersten Teil auf die Entdeckungsreise gehen, wo in dem Text kommt denn das Wort von Gottes Treue vor, inmitten dieser grossen Katastrophe von menschlicher Untreue. Der Bibeltext redet leislich, vielleicht leicht übersehbar von Gottes Treue, zumindest die aller menschlichen Untreue, in Vers 15. Ein Bibelvers, der vielen Theologen Kopfzerbrechen gemacht hat. Und ich erspare uns den Exkurs über alle möglichen Gedanken dazu. Persönlich empfinde ich, dass die neue evangelistische Übersetzung den Sinn von dem Vers gut widerspiegelt oder wiedergibt. Auch wenn dieselbe Übersetzung für mich jetzt nicht gerade der Inbegriff ist von genauer Übersetzung. Ich lese nochmal ab Vers 14. Du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist. Und denn so einer würde alles tun, um Gottes Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht. Eigentlich, seit dem Malachi, eigentlich seit Gott, eigentlich würde ein verständiger Israelit, einer, der noch nicht von allen guten Geistern verloren ist, alles daran setzen, Nachkommenschaft von Gott zu suchen. Die Nachkommenschaft von Gott suchen und erwarten. Was ist denn das für eine Nachkommenschaft und wo soll da Gottes Treue drin sein? Vielleicht erinnert ihr euch, einige von euch vielleicht an eine Predigt um die Weihnachtszeit, wo wir darüber nachgedacht haben, die Verheißung und die Zusage, wir haben einen Sohn bekommen. Ein Kind ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, auf Jesus. Bereits unmittelbar nach dem Sündenfall hat Gott der Eva ein Versprechen gemacht. Hat Gott eine Verheißung gegeben, unmittelbar nach dem Sündenfall, dass einer wird kommen, wo der Schlange wird auf den Kopf schalpen und der Findschaft vom Teufel ein Ende machen. Das wird auch das erste Evangelium genannt. Also nicht das Evangelium als Buch, sondern die erste Verheißung auf den Messias. Es wird einer kommen. Es wird ein Nachkommen kommen, der dieser Findschaft wieder wird ein Ende machen. Wir haben dort mal in der Predigt uns auch ein bisschen gefragt, ob das Ringen um Kind, besonders im Alten Testament, das Leiden an Kinderlosigkeit im Alten Testament, vielleicht nicht nur oder nicht ausschließlich in der persönlichen Not der Menschen zu suchen ist oder in der Altersversorgung, die dann weggefallen ist, sondern ob ein Teil der Not, ein Teil von dem Suchen und von dem Verzagtsein, wenn keine Kinder kommen, drin ist, der Gedanke, kann denn Gott sein Versprechen einhalten? Ist denn jetzt in dem Moment vielleicht der Nachkommen von Gott irgendwie abhanden gekommen? Ist es irgendwie verhindert, was Gott versprochen hat? Mit dem Samen von Gott soll ein Nachkommen kommen, der unter Gottes Segen ist, der den Menschen Befreiung von der Schuld bringt. Und so hat eigentlich jeder Israelit schon seit ganz Anfang der Menschheit, seit dem Bund mit dem Abraham, von Gott mit dem Abraham, immer wieder nach dem Nachkommen geschaut, wie mit einem Fernrohr. Und auf jeder Geburtsurkunde hat man hergeschaut, ist es jetzt der Moment, wo Gott sein Versprechen erfüllt. Die Verheißung vom Messias, ein Nachkommen, einer, der die Macht wird zerstören von der Schuld, von der Sünde. Das ist das Zeugnis gewesen von Gottes Treue im Alten Testament. Es wird einer kommen und es ist mein Versprechen, das ich einhalte. Wir heute wissen von dem Sohn, der gekommen ist, von Jesus Christus. Dass sich in Jesus Christus das Versprechen erfüllt hat. Wir sehen Gottes Treue im Rückblick, nicht nur in der Verheißung, sondern im Rückblick. Gott hat das Versprechen erfüllt. Gott hat uns im Kommen von Jesus Christus seine Treue erwiesen. Da aber in dieser Zeit von Malachi verhalten sich die Israeliten gerade so, wie wenn Gott nie etwas gesagt hat, wie wenn Gott nie etwas versprochen hat, sein Versprechen zurückgenommen hat. Sie leben nicht mehr so, dass sie Nachkommen von Gott erwartet, sondern sie suchen. Sie zeugen Kinder von fremden Frauen, von fremden Göttern. Sie suchen eigentlich Kinder von anderen Götzen. Ungehörlich, sagt der Malachi. Jeder, der nur ein bisschen Glauben, jeder, der nur ein bisschen Verstand hätte, würde doch nach der Verheißung Ausschau halten, die Gott gegeben hat. Gottes Treue leuchtet auf. Viel deutlicher für uns in der Rückschau mit dem Zeugnis der Evangelien. Gott hat uns wirklich seinen Sohn gegeben. Er hat uns wirklich sein Kind gegeben. Ein Sohn ist uns wirklich geschenkt. Und die Herrschaft ruht wirklich auf seinen Schultern. Obwohl Gottes Volk untreu war, hat sich Gott das treu erwiesen und hat den Sohn geschickt, der dieser Feindschaft gegen den Widersacher ein Ende setzt. Wo entgegentreten ist, dieser Fremdherrschaft ein Ende gesetzt hat für dich und für mich. So also leuchtet das Wort von der Treue in dem Bibeltext auf, wenn auch ein bisschen verborgen. Gottes Treue inmitten von aller menschlicher Untreue. Ein Zeugnis auf Gott selber. Es ist der Ruf, vertraut doch Gott. Schaut doch seine Treue in Jesus Christus, der nicht nur gekommen ist, sondern wo es nach dem Tod auch verstanden ist. Das Kreuz ist leer. Wie bin ich dankbar. Lauft nicht weg. Bleibt in dem Versprechen von Gott. Lauft nicht weg. Meinet nicht, indem dass ihr unter dem Zaun durchfresset. Es geht euch besser. Sucht. Erwartet den Sohn. Erwartet euer Wohlergehen. Erwartet euer Segen bei Gott und nicht einmal anders. Und gerade weil Gottes Treue versprochen ist, in dem einen Nachkommen, lebt jetzt euer Alltag, lebt eure menschliche Beziehungen prägt von dieser gleichen Treue, wo Gott euch gegenüber lebt. Das ist der erste Ruf an die Israeliten, die erste Berufung. Ich glaube, wir dürfen es auch für uns hören. Deine erste Berufung ist, in Gottes Treue innen zu leben. Gottes Treue in Jesus Christus erfahren, zu erfassen und zu beantworten mit deinem Leben. Das ist die erste Berufung von Gott her in jedes menschliche Leben. Komm, erkenne Gottes Treue und lebe aus dieser Treue raus. Du bist berufen, Gottes Treue zu leben und zu erleben. Mit unserem Herz zu antworten. Gott ruft dich, erlebe meine Treue. Und erweis auch mir deine Treue, auch wenn sie immer bruchstückhaft wird sein. Gottes Treue war also zugesagt, zugesichert. Aber jetzt soll sich das auch im Alltag der Israeliten zeigen, besonders bei ihnen, nicht bei allen Völkern, aber bei ihnen, wo sie doch Gottes Volk sind. Aber gerade das Gegenteil war der Fall. Die Israeliten sind untreu. In verschiedenen Bereichen, wir haben es schon ein bisschen gehört, das Vordersmal im Bereich vom Gott anerkennen, wie heilig das er ist. Das mit den Opfern, die gehunken haben, die man nicht mehr verkaufen konnte. Und heute, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gesellschaft als erstes und dann auch im Bereich der Ehe, mit Frauen, die nicht dem lebendigen Gott dienen und mit Ehescheidung. Ich möchte in dieser Anklage auch herhören. Gottes Einladung für die Treue von uns, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen. Ein erster Gedanke dazu, warum brechen ihr mit Treue im zwischenmenschlichen Bereich? Das ist im Vers 10 enthalten. Wieso lebt ihr einander gegenüber untreu? Warum verachten wir den einer den anderen inmitten von dem Volk mit einem Vater, mit einem Gott? Der Malachi redet da davon, dass der Umgang untereinander, unter den Menschen, nie ohne Bezug zu Gott passieren kann, dass es immer einen Zusammenhang hat, Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Es heisst da in dem Text, warum entzweiht ihr den Bund, wo Gott euch gegeben hat. Mir hat das Bild in dem Wort gefallen, vom Entweihen. Entweihen meint ursprünglich, warum löst ihr die Verbindung oder warum löst ihr den Bund, die Verbundenheit, wo Gott gemacht hat. Ich habe mir wirklich so zwei Gegenstände, zwei Äste vorgestellt oder einen Baum, der an einem Pfahl verbunden ist, damit der Grat wachsen kann. Warum löst ihr die Verbindung, die Gott gegeben hat? Sie lösen, sie lockern, sie brechen Beziehung untereinander in der Gesellschaft als Gottes Volk. Sie distanzieren sich, nicht weil sie Masken müssen anhaben oder 1,50 Meter zwischen den Menschen soll sein, sondern ihre Beziehung wird immer lockerer. Man ist einander immer ein bisschen mehr gleich und sich selber zuvorderst. Der Malachi sagt, wer Sünde begeht, der tut nicht nur etwas, was seine persönliche Gottesbeziehung beeinflusst, sondern Sünde hat immer Auswirkungen auch auf das Miteinander. Sünde, das lernen wir da, ist nie nur ein Geschehen zwischen Gott und einem Menschen, sondern hat immer auch Auswirkungen auf eine Gesellschaft, auf Beziehungen unter Menschen. Warum verratet er einander? Warum löst er die Beziehung? Es ist Stichwort vom Verrat, ist drin. Ich glaube, es gibt niemand unter uns, ich frage jetzt nicht mit Händen auf, wer von euch hat schon mal erfahren, dass euch gegenüber jemand untreu war? Dass euch schon mal jemand verraten hat? Ja, vielleicht auf dem Pausenplatz. Vielleicht sonst. Ich glaube, es gibt niemanden unter uns, der nicht schon mal Verrat oder Treulosigkeit erlebt hat von einem anderen, wo wir doch vertraut haben. Wo wir doch gesagt haben, ich sage das im Vertrauen und nachher ist es fast in der Zeitung gestanden. Wo wir andere an uns herlassen haben und wir sind enttäuscht worden. Das andere hat sich als untreu erwiesen. Wenn ich darüber nachdenke, so fallen mir sofort andere ein. auf dem Manuskript ist es gross geschrieben, in Speerschrift. Andere Menschen ein, die mir nicht treu gewesen sind. Es ist manchmal schon spannend, was wir uns so als Menschen gut merken können. Manchmal die falschen Sachen, wo andere mir untreu gewesen sind. Verrat ist schmerzhaft, manchmal schwierig, auch dort Vergebung einzuüben und immer wieder zu dem Punkt zu kommen, um zu sagen, ich gebe es ab. Verrat ist schmerzhaft, aber wie oft habe ich gesagt, ich vergiss dich nicht. Und habe doch vergessen. Ich melde mich und es ist still geblieben. Ich bete und es ist mir doch zu wenig wichtig gewesen. Wir setzen das Wissen von anderen ein, um selber Gewinn zu erzielen für uns. Ja, vielleicht sagst du, ja, in der Geschäftswelt ist das so. Dort ist es wahrscheinlich auch so. Aber hast du schon gehört? Hey, ich sage das im Fall, ich weiss ein bisschen mehr. Oder ich habe Wertvolles bekommen, Zerbrechliches von einem Menschenherz bekommen, in meine Hand. Und ich habe es vielleicht achtlos liegen lassen, hat vielleicht darauf herumgetrampelt mit meiner Überheblichkeit. Ich bin dann im Fall über dem, was ich da habe. Ich glaube, es ist angebracht, dort Buße zu tun, bitte von Gott um Vergebung, vielleicht von Menschen umkehren, umdenken, es erneuern zu denken und handeln, wo Jesus gern möchte bei uns verändern. Aber es ist jemand mehr verraten worden, wie alle anderen Menschen. Noch mehr, wie ich manchmal das Gefühl habe, ich sei schon verraten worden. Gott selber. Erinnert ihr euch so an die Passionszeit von Jesus? Verraten? Sind wir es nicht die, die ihn verraten haben? Es kommt schon ein schwer über die Lippen, wenn ich sage, ich bin ein Verräter. Aber ich bin's. Aber wenn man Gott verratet, verletzt, bleibt er dennoch treu und verratet uns nicht. Er liefert uns nicht das Messer, weil wir ihn verraten haben, sondern Jesus ist gegangen ans Kreuz und hat sich hergegeben für uns. Bei ihm sollen wir erfahren, zuerst und vor allem, dass er treu ist. Und alle die, wo er der gleiche Vater ist wie von mir in Jesus Christus, sollen das auch erfahren im Miteinander. Das war da klar von Malachi. Wieso sind wir untereinander untreu, wenn wir doch den gleichen Vater im Himmel haben? Was steht uns an, gegeneinander zu sein, wenn Gott für uns ist, wie viel mehr in Jesus Christus. Das ist der erste Bereich, wo sich Untreue sichtbar gemacht hat. Und der zweite Gedanke, warum brecht ihr mir treu, wenn ihr fremde Frauen heiratet, Vers 11. Ist wenn Gott von Ehen mit fremden Frauen redet, fremdenfindlich? Nein. Ich glaube, der Fokus von diesem Verbot liegt nicht in der Herkunft von Frauen aus einem fremden Land. Auch wenn ich glaube, dass multikulturelle Ehen eine besondere Herausforderung haben und mit sich bringen. Vielleicht auch eine besondere Spannung. Ich glaube, das geht einher miteinander. Aber die Bedeutung ist nicht dort, sondern ich glaube, der Fokus liegt bei den fremden Götter, bei den fremden Götzen. Frauen, die einen anderen Herr und Gott haben. Warum heiratet er solche Frauen, die einen anderen Gott arbeiten? Wo also nicht der lebendige Gott Jahwe arbeitet, wo der Glaube nicht geteilt werden kann. Wo im schlechteren Fall nicht geteilt werden oder zugespitzt sogar vielleicht verunmöglicht wird. Die Israeliten sind zurück von der Deportation. Und die Auswahl an gläubigen Ehepartnern war sehr eingeschränkt gewesen, wie es häufig ist nach Kriegszeiten. Es gibt auch sonst so Momente, wo Auswahl manchmal an gläubigen Ehepartnern eingeschränkt sein kann. Denk zum Beispiel an die Situation in China mit der Ein-Kind-Politik. wo die Mädchen sowieso tendenziell nicht überleben und erwachsen werden. Und wo es plötzlich zu wenig Frauen, nicht nur eine christliche Frau, zu wenig Frauen im Land hat und die Chinesen müssen nach Burma, Myanmar oder mehr oder weniger freiwillig die Frauen von dort heiraten. Vielleicht ist es auch Tatsache, manchmal in christlichen Gemeinden, dass häufig mehr Frauen in einer Gemeinde sind und schon manchmal die Frage ist, wo sind denn die gläubigen Männer? Wo ein Partner mal das durchaus kann, auch schwierig machen. Vielleicht haben sich die Israeliten auch wirtschaftliche Vorteile erhofft. Weil die Israeliten, die sind mausarm gewesen nach dem Krieg. Aber die anderen Völker, denen ist es gut gegangen. Die Wirtschaftslage war besser gewesen. Und vielleicht nicht zuletzt, ist es auch ein gewisser Reiz gewesen vom Fremden, vom Unbekannten, vielleicht auch von dem, wo Gott gesagt hat, ihr sollt es nicht. Ein Student hat in einer Abschlussarbeit, der Jonathan Bucher, ich kenne den nicht, der hat bei einer Diplomarbeit, in einer Abschlussarbeit einmal verglichen die Ehezwecke, wo die grossen Kirchen, die katholische und protestantische Kirche in der Schweiz, aufgeschrieben hat. Ihr findet das abgedruckt. Das ist nicht Weisheit letzter Schluss. Er hat lange darüber nachgedacht. Ihr könnt es auch nachlesen. Es ist online verfügbar. Aber mit spannend. Und Ehezweck hat er aufgestellt. Ehezweck nach katholischer Sicht ist als erstes zügig. Seit dem 2. Jahrhundert ist das drin. Schutz vor Unzucht ist der zweite Grund, dass man heiraten soll. Und der dritte Wohl vom Ehepartner. Der Protestantische, der hat ein bisschen eine andere Reihenfolge. Zuerst ist Liebe und Gemeinschaft, der zweite Freude an Sexualität und aneinander und das dritte Kind, sofern Gott sie schenkt. Ich glaube, bei all diesen drei Bereichen, das können Menschen, die heiratet leben, unabhängig, welcher Religion dass sie angehören und ob sie an Jesus Christus glauben oder nicht. Ich glaube, diese drei Sachen kann man mehr oder weniger immer leben, wenn man heiratet. Und dennoch gebietet Gott im Alten Testament nicht, Partner zu suchen, zu heiraten, die andere Götze arbeiten, nicht zu heiraten. Obwohl es immer wieder passiert ist. Ich weiss nicht, was euch da der Kopf ist, wenn ihr so an fremde Frauen denkt. Mir ist der Stammbaum von Jesus da der Kopf. Ist denn nicht doch Rahab? Und andere. Wir können vielleicht an Geschlechtsregister von Jesus denken und sagen, haben denn dort die Menschen gleich nicht so gehandelt, wo fremde Frauen mit fremden Göttern geheiratet haben. Ich meinte zu beobachten, dass es dort im Stammbaum von Jesus einen Unterschied gibt. Es sind nämlich Frauen gewesen, die nicht mehr fremde Götze arbeitet haben, sondern den Glauben an Jahwe angenommen haben, bevor sie geheiratet haben oder geheiratet geworden sind, je nach Sicht. Im Wort von Jesus aus Matthäus 9,16 lesen wir, wo Jesus von der Verheirateten sagt, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. In dem Wort zusammengefügt, dort klingt etwas an, was wir in anderen Zusammenhang noch kennen. Zusammengefügt heisst da eigentlich unter das gleiche Joch gestellt. Die zwei sind nicht mehr in einem unterschiedlichen Gestelltli eingespannt, sondern im gemeinsamen eingespannt. Das erinnert doch an 2. Korinther, wo es auch vom gleichen Joch heisst. Eine Bibelstelle, wo manchmal aufgeführt wird als Argument, dass man nicht jemanden heiraten soll, wo nicht auch an Jesus Christus glaubt. Ich glaube, dass das auch dort darf verstanden werden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es nicht zu eng verstehen. Im 2. Korintherbrief schrieb der Paulus nicht vom Heiraten. Er schrieb dort nicht vom Heiraten. Sondern er redet dort grundsätzlich davon, dass Gläubige, dass wiedergeborene Christen nicht sollen Sachen machen mit Ungläubigen am gleichen, unter dem gleichen Joch sie am gleichen Strick ziehen. Ich glaube, es gibt noch andere Lebensbezüge, wo der Rat vielleicht gut ist, zu beachten, zu hören. Ich habe mir so überlegt, wie ist es, gemeinsames Geschäft zu gründen und zu führen von einem Christ und einem Nicht-Christ. Ich sage nicht, das gehe ich nicht. Aber der Paulus sagt, ziehen Sie nicht miteinander in einer Sache. Christen und Nicht-Christen. Oder haben wir überlegt, wenn zwei Parteien miteinander ein Haus kaufen, das ist ja an und für sich schon eine Herausforderung. Alleine mit jemand anderem erst recht. Aber wie ist es denn, wenn jemand im Glauben an Jesus unterwegs ist und jemand nicht? Ich glaube, dass wir nicht im gleichen Joch sein sollen. Das gilt für alle Lebensbezüge, nicht nur gerade für die Heiraten. Und plötzlich merke ich, ich muss gar nicht mehr an die anderen denken. Sondern ich habe an mich zu denken. Ich soll nicht gemeinsame Sachen machen mit Menschen, die nicht mit Christus unterwegs sind. Das heisst nicht, dass ich ihnen nicht begegnen will. Das heisst nicht, dass ich ihnen will Jesus bezüge. Aber dort, wo man miteinander ein Ziel erreichen will, dort wird es schwierig. Das Ziel erreichen. Von dem redet Paulus einmal von der Ehe. Vielleicht der deutlichste Abschnitt für mich vom Eheziel. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde liebt und sich selbst gegeben hat, um sie zu heiligen. Um sie zu heiligen. Ich glaube auch, dass die Aufgabe nicht auf die Ehe beschränkt ist, sondern für jede christliche Gemeinschaft. Wir sind da, um einander zu heiligen. Einander immer mehr in das Bild zu fördern, wo Jesus von uns hat. Aber auch in der Ehe. Es ist nicht auf die Ehe beschränkt. Aber ich glaube, es gilt auch dort. Wir haben ja kein Partnersuch-Seminar, kein Ehe-Seminar heute Morgen. Aber ein paar kurze Anwendungen. Wenn du vor der Wahl stehst, von einem Ehepartner, oder wer dein Freund, deine Freundin soll sein, dann such jemanden, wähl jemanden, der den gleichen Gott arbeitet wie du. Such nicht nur jemanden, der mit dir in den Gottesdienst kommt oder es akzeptiert. Das ist manchmal schon viel. Und ist manchmal ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt. Aber such einen Menschen, der Jesus über alles liebt, so gut er kann. Und ihm möchte nachfolgen. Als wiedergeborene Christen, als Gottes Kind, sind wir reingenommen in die Treue von Gott, von Jesus zu uns. Und es gilt unabhängig von unserem Beziehungsstatus, in dieser Treue zu bleiben. Dieser Treue zu antworten, unabhängig von unserem Beziehungsstatus, aber immer dort, wo wir leben, wie wir leben. In der Treue von Jesus zu leben und die Treue von Jesus zu erleben, als alleinstehende Person, als Unverheiratete, als Ledige, als Verwitwete, als Geschiedene, auch als eine Person, die verheiratet ist, die Treue von Jesus zu erfahren und zu gestalten. Und ich glaube, es ist nötig, dass wir uns in dem Sinne unterstützen. Mit Fürbitte, mit Nachfragen, mit unterwegs sein und Anteil geben. Dann komme ich zu einem weiteren Schritt. Wenn du aber bereits eine Wahl getroffen hast für einen Ehepartner und den Bund eingegangen bist, dann gilt der Teil, den Malachi als weiteren Punkt nennt. Warum bricht ihr mir die Treue, wenn ihr euch scheiden lasst? Vers 14, Vers 16. Ich habe übrigens einen Kurs angeboten mit dem spannenden Titel. Ich finde es ein wunderbares Angebot von Family Life, was in der Bayer gibt, Liebe, Scheitern, Leben. Ein Kurs, der sich an Menschen richtet, die genau den Zerbruch in Ehen erlebt haben. Die helfen wollen, die unterwegs ist, um zu zeigen, Gott ist treu. Inmitten von unserer Untreue. Und wir heben uns an dem, was Gott uns verspricht. Und wir wollen wieder neu lernen, trotz allem Zerbruch. Und in allen Folgen vom Zerbruch mit dem Jesus unterwegs. Ihr dürft es gerne mal nachschauen. Ich finde es eine gute Möglichkeit. Vielleicht reden Malachi hier von Israeliten, die ein die Nase voll haben von ihren Ehefrauen und das Gefühl haben, sie könnten jetzt gehen, dann könnten die Fremde heiraten. Das ist möglich. Weil es im Abschnitt vorher von der fremden Frau gedreht ist. Das ist möglich, dass es um das geht, Ehen mit fremden Frauen, die fremde Götzen arbeiten. Aber es ist auch möglich, dass es weiterzudenken ist, dass es generell über das Thema Ehescheidung dreht. Eine kleine Beobachtung, wo ich ein bisschen nachdenklich geworden bin, ist, dass die neue Luther-Übersetzung 2017 an dieser Stelle etwas anpasst, ausnivelliert, wo ich ja, schwierig finde, dass man das einfach vergisst oder verschwinden lässt. In der neuen Luther-Übersetzung fällt das Wort Gott hasst die Scheidung einfach weg. Klar lautet, weil du den Bund gebrochen hast, weil du dich von deiner Ehefrau scheiden lassen hast. Unabhängig davon, ob man ein Eheversprechen formuliert hat vor Gott oder nicht, Gott ist Zeuge von jedem Ehebund. Gott ist Zeuge für das, was im Menschenherzen beschlossen wird und im Alltag und im Leben vollzogen wird. Du bist ihr treulos geworden, obwohl du einen Bund geschlossen hast. Gott sagt ganz deutlich, ich hasse die Scheidung. Auch wenn die Scheidung zur Zeit von Malachi und in unserer Zeit immer ein Teil war vom Erleben. Lebenserfahrungen sind leidvolle Erfahrungen, gesellschaftsfähige Erfahrungen auch. Gott, Herr, hasst es dennoch. Und wo sie passieren, wo Gott sie zulässt, gilt es nicht als frei wählbare Option, möchte ich das oder möchte das, sondern weil Gott weiss um unsere Unfähigkeit, unsere Begrenztheit. Aber wer also einen Bund mit einem Menschen eintreten ist, steht jetzt eben nicht mehr vor der Wahl, ob er den Partner noch möchte oder nicht. Dort ist die Wahl durch. Auch dazu gibt es manches Bedenken. Aber es ist wichtig für mich, dass man hört, was Gott sagt, unabhängig von dem, was man schafft zu leben und was nicht. Trotz dem Bewusstsein vom eigenen Versagen, von unserer Schuld, wagen herzuhören, was Gott sagt, und sein Wort nicht an meine Erfahrung anzupassen. Es ist sein Erbarmen, dass er uns ein und durch alle unsere Treulosigkeit, all unser Versagen annimmt, vergibt, führt, liebt, heiligt durch Jesus Christus. Wie bin ich froh, hebt meine Untreue seine Treue nicht auf. Von dem leben wir alle. Scheidung ist nie eine Option, sondern immer ein Notausgang. Ein Ausweg, damit wir nicht zugrunde gehen. Wenn sie nicht abwendbar ist, soll eine Scheidung aber ordentlich in geregeltem Rahmen sein, rechtlich korrekt, transparent. Das war die Idee vom Scheidbrief im Alten Testament. Dass nicht willkürlich ist, dass man nicht so recht weiss, wie, was, wo. Im Neuen Testament lesen wir besonders in den Briefen von verschiedenen Situationen, wo Scheidungen thematisiert werden. Gläubige Ehepartner sollen ihrem ungläubigen Ehepartner treu bleiben. In den neutestamentlichen Situationen ist nicht erkennbar, warum das ein Partner gläubig ist oder andere nicht. Wir wissen nicht, ist es schon so gewesen, wo sie geheiratet haben. Wir wissen nicht, ist der eine zum Glauben gekommen oder andere nicht. Wir wissen es nicht, die Bibel lässt es dort offen. Wir erfahren es nicht. Vielleicht ist es auch bewusst Absicht von Gott, dass wir es nicht erfahren. Aber der gläubige Partner ist gerufen, sich nicht von seinem Ungläubigen zu trennen, sondern weiterhin in dieser Ehe treu zu leben. Man kann es nicht immer vermeiden, dass der Ungläubige sagt, und jetzt gehe ich. So kann ich nicht, so will ich nicht, so tue ich nicht. Aber wenn ich es richtig verstehe, nach meiner Erkenntnis, ist der Ehebund auch bei einem Gläubigen und bei einem noch Ungläubigen höher zu werten, wie das, dass beide die gleiche Glaube teilen. Paulus sagt es so, der Glaubende wird nicht verunreinigt durch den Unglaubenden. Der Ehebund wird höher bewertet mit Gott als Zeuge, wie dass beide den gleichen Glauben haben. Haben wir so verstanden? Der Ehepartner, wörtlich Frauen, aber ich glaube, es ist vertretbar, auf den Ehepartner auszuweisen, sind ermutigt worden von Petrus durch Glaubenstaten, nicht nur mit Wort ihrem Ehepartner Christus zu bezeugen, vor allem durch Tat. Und dann gibt es ja noch das Wort vom, dass der Partner geheiligt ist durch den glaubenden Partner. Geheiligt. Geheiligt heisst nicht, dass er schon gläubig ist. Geheiligt heisst nicht, dass er nicht mehr in der Trennung zu Gott lebt, sondern vielmehr, ich würde es vielleicht so übersetzen, er hat ihn vorzugt. Er ist bevorzugt. Der ungläubige Partner ist bevorzugt mit dem gläubigen Ehepartner, dass er am anderen Christus erfahren kann, so nahe wie sonst nie. Ja, warum? Weil Jesus in uns lebt. Er kann am glaubenden Partner Christus entdecken, sehen, erfahren und, wenn es darf, sie selber erfassen. Gerade in der Ehe soll der Bund von Gott mit uns erkennbar sein. Aber es ist mir wichtig, ich glaube, wir sind uns einig, das starke Bild ist Gott, ist Christus mit seiner Gemeinde. Und das Abbild sind, wenn es darf, sie Ehen. Aber es ist nie so, dass unsere Ehe zeigt, wer Gott ist, sondern immer umgekehrt, wenn es darf sein. Das Zeugnis, dass da einer ist und bleibt, wo wir untreu sind. Einer, der auf uns wartet. Einer, der uns in Liebe empfängt. Einer, der uns in Liebe dient. Einer, der uns in Liebe pflegt. Gott redet durch den Malachi zu seinem Volk und bezeugt ihnen Gottes Liebe und Treue und ruft sie auf, dementsprechend das Leben ihrem Lebensbezug untereinander, mit einem Vater, aber auch in Beziehungen, wo sie leben und wie sie es leben. Er weist schon auf Jesus Christus hin, der in allem treu war und wo in uns immer mehr das zur Geltung bringt, was der Vater möchte. Ich möchte mit ein paar Worten abschliessen, die ich gefunden habe im Walter Lütti. Der Walter Lütti hat einen Kommentar geschrieben zum Malachi schon 1948. Das ist schon gerade ein Moment zurück. Nicht ganz uralt, aber ein Moment zurück. Und man merkt es ja an der Sprache, aber mir jetzt dürfte ich könnte und will es nicht besser formulieren wie er. Ich will es lesen als Gebet, als Ermutigung, als Abschluss von dieser Predigt. Und nun haben wir gehört, dass Gott gerade an diesem Ort der Verwundung, diesen blutigen und unglückseligen Orten, den oft blutigsten Schauplätzen unseres Seins in unsere Beziehungen, nicht nur Beachtung, sondern ausgezeichneter Sorge und Pflege würdigt. Darum ist hier Jesus der Arzt und Samariter als Herr in jeder Ehenot. Höre es an jeder, der um diese Not weiß. Und wer wüsste nicht darum? Wer kann hier anderswo stehen als in der Vergebung und von anderswo leben als von Ostern her? Ihr in der Ehe Begabten, ihr Gefangenen in der Ehe, ihr an der Ehe Zerbrochenen, ihr in der Ehe Gefallenen und ihr, die ihr dadurch wund seid an der Ehe, dass sie euch verschlossen war. Und vor allem ihr Geschiedenen, die ihr nicht nur wie Amputierte, sondern wie lebendig Halbierte weiterleben müsst, hört es doch, hören wir es doch. Christus ist in besonderer Weise der Herr und Arzt.